Lektion Nummer 1, auf Seite, lass mal sehen, 19. Jüngerschaft, die geistliche Ausbildung. Lass uns mal zusammen diesen Vers, Matthäus 28, 19 bis 20a, zusammen lesen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Matthäus 28, 19 bis 20a. Gut, Halleluja. Hatten wir schon gesehen, diesen Befehl Jesu hinzugehen in alle Welt, das heißt uns zu bewegen, nicht stehen bleiben, nicht Arme kreuzen, nicht denken, ja, Mitglied einer Gemeinde zu sein, heißt immer dahin auf dem Stuhl zu sitzen und zuhören, nein, hingehen und Sachen tun. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus. Jesus ist unser Zentrum. Jesus ist unser Ein und Alles. Und er hat uns vieles befohlen. Ja. Und umso mehr ich wachse im Glauben, merke ich, dass die Sachen, die Jesus gelehrt hat, grundlegend sind und uns tief verändern. Und die gar nicht so kompliziert sind, wie man denkt. Nur muss sie auch umsetzen in der Praxis. Ja. So sage ich das mal. Auf die nächste Seite.
Seite 20, ne?
Genau, 20. Mhm. Jesus stellte sofort Jünger ein, als er angefangen hat. Menschen, die ihn kennenlernen sollten, nachahmen und später ihn vertreten. Wichtig, diese drei Worte, ihn kennenlernen, das wollen wir. Wir wollen Jesus kennenlernen. Wir wollen ihn in unser Herz haben. Wir haben ihn als Vorbild, nachahmen, das tun, was er getan hat. Ihn, ja, imitieren ist nicht ein ganz perfektes Wort, weil imitieren hat so das Hintergrund, quasi die Gesten, ne, nachmachen, wie so ein Affe oder so. Aber nachahmen ist ein besseres Wort. Das heißt, dass man so ähnlich wird wie Jesu. Da gibt's auch so einen Bibelvers, wo es steht, wir sollen Jesu nachahmen. Und später ihn sogar vertreten. Wenn Jesus hat gesagt, zum Beispiel, tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das bedeutet nichts anderes, als zu sagen, dass man Jesus in diesem Akt, in dieser Tat vertretet. Wenn wir irgendwas tun im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder in anderer Stelle steht, im Namen Jesu, bedeutet es nicht, dass wir jetzt eine magische Formel benutzen sollen, sondern bedeutet, dass wir Jesus vertreten. Jesus wohnt in uns und wir spiegeln ihn zu den anderen Menschen. Wir vertreten Jesus, wenn wir jetzt seine Ausgesandte sind. Die Bibel benutzt das Wort Apostel, was bedeutet auf Griechisch Ausgesandter, seine Ausgesendete. Das Wort Mathetai bedeutet Lehrling oder Schüler. Auch viele andere biblische Persönlichkeiten hatten Jünger, wie Moses, er hatte Josua, Elia hatte Elisa. Und nicht nur die 12 Jünger Jesu wurden im Neuen Testament Jünger genannt, auch sehr viele andere, zum Beispiel die 70, die Jesus gesendet hat, um zu predigen in verschiedenen Städten, umliegenden Städten. Und zu den Jüngern zählten nicht nur Männer, auch Frauen, wie Maria Magdalena, Johanna und Susanna, sowie Maria und Martha, Schwester von des Lazarus, Lydia und Tabitha. Das heißt, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frauen genannt, die in der Bibel Jüngerin genannt werden. Da unten sind die Texte, wo es dieses Wort steht. Ganz klar. Jesus hatte auch Frauen als Jüngerinnen. Gut, nächste Überschrift.
Oder euch, also ja. Als Jüngerin, als Evangelium zu verkünden.
Ja, Jüngerin heißt, wie ich gesagt habe, ein Jünger ist ein Schüler. Und Schüler soll lernen. Ne? Das Hauptpunkt ist Lernen. Lernen darf jeder. Jeder darf sich bekehren und jeder darf im Glauben wachsen. Jüngerschaft ist so wie eine, so wie jetzt im leiblichen Leben, wenn man zur Welt kommt, ein Kind ist und dann ein Teenager und ein junger Erwachsen. So ähnlich die Jüngerschaft ist, nachdem man zu Jesus gekommen ist, die Neugeburt erfahren hat und dann hat man die ersten Schritte im Glauben und fängt an zu lernen, was es heißt, geistliche Verantwortung zu bekommen. Die Arbeit der Evangelisation und so weiter ist ein anderes Thema. Man soll sich diese Themen nicht gänzlich trennen. Ja, darum heißt auch dieses Heft, ganz am Anfang hatte ich vorgestern schon genannt, mit Grundthemen der persönlichen Evangelisation hier auf der ganz ersten Seite. Das heißt, diese Themen sollt ihr weitergeben, ne, Männer oder Frauen, egal. Ich betone das immer, ich sehe nicht Frauen als Gemeindeleiter, aber die Bibel spricht sehr viel über diese anderen Sachen, sei es Zeugnis geben, Evangelisation, beten, prophezeien, und es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, die Frauen machen sollen. Ne? Das sind geistliche Gaben. Der Heilige Geist, für den gibt es keinen Mann und Frau. Er ist kein, ne? Er sieht dieses Teil nicht, er macht keinen Unterschied. Er sagt nicht, ich gebe meine Gaben nur den Männern oder so. Der Heilige Geist macht das nicht. Das geht jetzt, ne? Aber da, warum soll es dann nur Männergemeinde leiten? Weil es hier nicht um Gaben des Geistes geht, es geht um der Organisation der Gemeinde. Das ist noch was anderes, ne? Wir müssen das hier klar trennen. Gut. Gesundheit. Eine Ausbildung dauert meistens 3 Jahre. Und wenn sie erfolgreich abgeschlossen ist, wird bescheinigt, dass die Person nicht mehr ein Lehrling ist, sondern fachlich kompetent, um seinen Beruf selbstständig auszuführen. Und im Prinzip funktioniert es im geistlichen Bereich ähnlich. Jesus hatte ein Ziel, die geistliche Reife seiner Jünger. Jesus hatte verschiedene Methoden, um seine Jünger zu lehren. Sie haben seine Seminare, jetzt habe ich hier in Klammern Seminare geschrieben, weil natürlich die Bibel nicht sagt, Jesus hatte ein Seminar. Ne? Aber natürlich waren die Sachen, die Jesus gemacht hat, die Schulungen, die Jesus gemacht haben, im Grunde ähnlich mit unsere. Natürlich hatte er jetzt keine Schule so im physischen Sinn, so ein Gebäude mit Räumen und so, nicht in diesem Sinn, aber die Jünger waren um ihn herum, saßen um ihn herum, so wie vielleicht noch heute in Afrika oder, ne, habe ich schon gesehen von Missionaren, die erzählen, dass die Leute sich jetzt unter einen Baum sammeln oder so und sich hinsetzen. Ja, so ähnlich auch Jesus hatte seine Jünger um sich herum und hat gesagt, so, jetzt lass uns eine Schulung haben über ein bestimmtes Thema aus dem Alten Testament, weil das Alte Testament war natürlich das Einzige, was sie hatten. Aus dem Alten Testament, Jesus hat sie geschult. Und Jesus hat gearbeitet, hat Menschen geheilt zum Beispiel, hat Dämonen ausgetrieben. Und was taten die Jünger? Die hatten ihm geholfen. Das heißt, diese kranken Menschen, die mussten vielleicht geschleppt werden oder sie mussten verpflegt werden oder sie mussten in einer Schlange stehen, weil Jesus einen nach dem anderen heilen sollte und so weiter. Und das alles halfen die Jüngern zu organisieren. Interessant ist, dass es steht, dass Jesus selber nicht getauft hat. Ich sehe das so, dass Taufe eine leichte Aufgabe war und darum hat es den Jüngern gegeben, hat er es den Jüngern gegeben, gesagt, geht hin und tauft. Lass mich lehren, lass mich heilen und ihr geht hin und tauft. Oder zum Beispiel Kassenwartung. Wir wissen, dass Judas, ne, hat geklaut, aber dadurch wissen wir auch, dass er Kassenwart. Das war auch eine Aufgabe. Oder zum Beispiel Essensausgabe, als die Jünger gesagt haben, Meister, wie werden wir so viele Leute ernähren? Hat Jesus gesagt, tu das selber. Vielleicht hat er das in Bezug gesagt, dass die Jünger schon früher die Menschen auch verpflegt haben. Die Jünger haben reagiert und gesagt, ja, da bräuchten wir viel Geld, um das zu machen. Ne? Was haben sie vielleicht gemeint? Ja, momentan haben wir nicht so viel Geld. Aber früher, wo weniger Leute waren, haben die Jünger das vielleicht gemacht, die Verpflegung organisiert, dass die Menschen was zu essen bekommen haben oder solche Sachen. Transport, ne? Natürlich, früher gab es kein Autos, aber es gab da vielleicht einen Esel oder so, wo Menschen dann auch transportiert werden oder Lebensmittel transportiert werden. Alles sind organisatorische Funktionen, die wir auch heute in Gemeinden haben. Wenn wir jetzt hier ein Seminar haben, dann muss gekocht werden, dann muss geputzt werden und so weiter und so weiter. Und muss telefoniert werden, vieles Organisatorisches, was die jetzt frisch Bekehrten auch machen können, helfen in diesen Bereichen. Und Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Er hat gesagt, macht die leichten Sachen. Warum? Weil nur durch die leichten Sachen konnten die Jünger auch ihre Bereitschaft zeigen, für Jesus zu arbeiten. Und so hat Jesus erkannt, dass die Jünger das tun konnten, dass sie das wollten. Und dann hat er sie immer auch schwereren Aufgaben übertragen, komplizierteren Sachen. Ne? Das war nicht so einfach, es ist nicht einfach so passiert, sondern Jesus hat einen Plan, einen Ausbildungsplan. So wie jetzt in einer Hochschule, wenn man da hingeht, dann gibt es verschiedene Fächer und da gibt es verschiedene Praktikum, die man machen muss in verschiedenen Firmen und so. Das ist alles geplant vom Rektor oder von den Lehrergruppe, wie das heißt. Und so Jesus, er hat das alles geplant. Das war nicht umsonst. Und so das Gleiche sollen wir auch machen. Wir als Gemeindeleiter oder ich oder der Pastor Ali, wir machen uns Gedanken, wie können wir die Gemeindemitglieder fördern, dass sie sich immer mehr in der Gemeinde einbringen, dass sie jetzt klein anfangen und immer größere, verantwortungsvolle Aufgaben immer übernehmen im Laufe der Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber viele Gemeinden machen das nicht. Das ist ein Problem von ganz vielen Gemeinden, die sagen den Leuten, bleib sitzen. Wenn jemand sagt, was kann ich tun? Nee, bleib sitzen, wir machen das schon. Und das ist ein Fehler, weil jeder möchte helfen und jeder soll helfen. Gut, nächste Überschrift, Preis der Jüngerschaft. Preis der Jüngerschaft. Jesus hat alles für uns getan, aber er ist nicht zufrieden mit oberflächlichen und mittelmäßigen Nachfolgern. Er erwartet von uns die volle Hingabe und Einsatz. Ja? Jesus möchte nicht, dass wir sagen, ja, Jesus hat uns erkauft, Jesus hat uns vergeben, Halleluja. Ne? Lass uns mal hinsetzen, lass uns ein bisschen entspannen, ein bisschen ausruhen. Ne? Jesus ist gnädig, er schenkt uns alles und so weiter. Ne? Ist wahr, Jesus schenkt uns alles, aber er ist auch unser Vorbild und er hat so viel für uns getan, ganz konkret. Er ist nicht im Himmel geblieben und hat gesagt, ja, die Menschen sollen sich schon mal selber kümmern, wie sie gerettet werden. Nein, er ist hierher gekommen und er hat gepredigt und er hat sich geopfert. Und da Jesus unser Vorbild ist, heißt es auch, wir sollen auch hingehen. Jesus ist hierher gekommen von Ort, wo er vorher war, der Himmel. Er ist hierher gekommen, zu uns. Und so sollen wir zu anderen Menschen gehen. Und Jesus hat gepredigt, gelehrt, geheilt. Das Gleiche sollen wir machen. Predigen, heilen und so. Und er hat sich geopfert. Wir sollen uns auch opfern. Natürlich nicht jetzt auf dem Kreuz, sondern aber ne, opfern in anderen Sinn, dass wir unseren Willen auf zweiter Stelle stellen. Dass wir den Willen Gottes auf erster Stelle tun und dass wir jetzt auch, sagen wir so, uns opfern in verschiedenen Aspekten. Sei es jetzt unsere Zeit investieren in der Gemeinde oder für andere Menschen oder unser Geld investieren für die Gemeinde oder andere Menschen. Und vieles sollen wir opfern für Gott, weil Jesus ist unser Vorbild. Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Halleluja. Ne? Ganz starker Vers. So ein Bombenvers. Ne? Halleluja. Wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, ne, aber Jesus nicht nachfolgt, mache ich hier so ein kleines Wortspiel. Da steht zwar Jesus drauf, aber ist kein Jesus drin. Ne? Man sagt so, ne, von Sachen, die jetzt eine schöne Verpackung haben, aber innerlich leer sind oder was anderes drin haben. Ne? So eine Fälschung oder so, ne? Wo man irgendwas kauft von eine gute Marke und wenn man das Paket aufmacht, dann ist es irgendwas Billiges da drin. Dann wird man enttäuscht, dann wird man sauer. Und Gott wird auch enttäuscht und sauer, wenn jemand sagt, ich bin Christ, aber er den Preis nicht bezahlt, aber er so ein oberflächliches christliches Leben führt. Markus 8,34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, Halleluja, ganz starker Vers. Und die Menschenmenge und die Jünger, die waren zwei Gruppen. Die Menschenmenge, die kam zu Jesus und hörte Jesus, ging wieder nach Hause. Und die Menschen wurden geheilt und gingen wieder nach Hause. Und vielen, wenn Jesus ein bisschen stärker gepredigt hat, die Menschen ein bisschen angeeckt hat, dann sind sie wieder nach Hause, haben aufgegeben, haben gesagt, ah, dieser Prediger will ich nicht hören, der ist so, ne, der verlangt so viel von uns oder er sagt, dass wir Sünder sind oder etc. etc. Wie die Leute heute auch reagieren vor Predigern, die jetzt etwas begeistert predigen oder die Menschen klar sagen, wo es lang geht. Der Unterschied zwischen den Jüngern und die Menschenmenge war, dass die Jünger mit ihrem ganzen Leben Jesus gefolgt sind. Die Jünger haben alles hinter sich gelassen. Die Jünger haben gesagt, Jesus hat gesagt, komm, folgt mir nach. Die haben sich aufgestellt, alles hinter sich gelassen und Jesus nachgefolgt. Aber die Menschenmenge nicht. Die sind immer wieder nach Hause gegangen. Für denen war Jesus ein Anhängsel, ein Zusatz, ein Plus, aber nicht das Zentrum. Auch heute gilt das gleiche Prinzip. Jesus nachzufolgen kostet eine Menge. Ich habe so in meiner Internetseite, auf meiner Internetseite so einen Spruch, die Errettung ist umsonst, aber kostet viel. Ein sehr interessanter Satz, den ich irgendwo aufgegabelt habe, ne? Die ist wichtig war. Und auch die Jüngerschaft, ne? Jesus hat uns kostenlos zu sich gerufen, aber es kostet viel, ihm nachzufolgen. Konkret unterscheidet es sich von Person zu Person. Für einen, der sich bekehrt, kann es vielleicht der Job sein, der ihn auf dem Weg der Jüngerschaft stört. Dem anderen kann es eine Beziehung oder vielleicht die Familie oder Sünde oder Besitztümer oder Ideologie oder Philosophie, Religion, Aberglaube, Götzen, Ruhm, soziale Position, Leitungsposition, Posten, Amt, Ansehen und so weiter. Alles, was der Jüngerschaft im Weg steht. Jeder, der sich bekehrt, muss selber rausfinden, was steht im Weg der Jüngerschaft und das muss weg. Lukas 12,34, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Ja, das muss weg. Das, was uns stört, das, was uns hindert, das, was sich ein Raum macht in unserem Leben, wo Jesus keinen Zugriff hat. Das muss weg. Jesus muss Zugriff haben auf alle unsere Seele, auf unsere ganze Seele, auf unser ganzes Leben. Muss er Herr sein.
Darf ich was fragen?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe gerade so gesehen, dass dieser Vers, dass wir an den Früchten ja auch erkennen, ne? Ob jemand jetzt gut oder schlecht ist, also oder böse ist. Und ich finde aber auch, dass wir an uns selber erkennen,
ja, oder in manchen Fällen auch ganz konkret, wenn wir jetzt einen Job haben, wo wir jetzt Sachen tun, wo jemand Sachen tut, die Gott nicht gefallen, sei es jetzt mit irgend krumme Geschäfte oder so, dann muss es heißen kündigen, ne? Zum Beispiel. Und dann in diesem Fall hilft es auch nicht das Beten, ne? Es gibt Fälle, wo es Beten Heuchelei ist, ne? Wenn jemand jetzt einen Job hat, wo er anderen betrügen muss, und er sagt, ich werde beten, ne? Und so oben sehen, ob Gott mir sagt, dass ich das lassen soll, ne? Dann ist es Heuchelei, ne? Weil Betrug ist gegen das Wort Gottes. Das sage ich nur als Beispiel, aber das hätten wir ganz viele Beispiele in diesem Bereich. Jeder muss selber wissen, ob er das behalten darf, was er hat oder nicht, was er ändern soll und so weiter. Und es gibt auch Fälle, wo Gott selber das organisiert hat, dass Menschen, wenn sie sich bekehrt haben, alles verloren haben. Geschäft und sogar Familie und andere Sachen verloren haben, weil ihre Familie gegen ihren Glauben war und weil die Geschäftspartner gegen den Glauben waren und so weiter. Denn es gibt Leute, die alles verloren haben, als sie sich bekehrt haben. Oder vielleicht, weil...
Darf ich mal was dazu sagen?
Ja.
Dieses Verlieren, das ist so wie bei mir zum Beispiel jetzt. Bei mir war es ja, als ich gläubig geworden bin, ich meine, wir hatten, mein Ex und ich hatten zwar andere Probleme auch, aber der Glaube war auch einer der Punkte, einer der großen Punkte. Und der, also bis heute, ich hatte letztens mit ihm sogar eine, oder er wollte mit mir diskutieren, ich soll den Kindern den Glauben nicht beibringen.
Ja.
So, sowas. Und da hat der Herr mir ihn damals so quasi, dass er aus meinem Leben wegkommt und mir in meinem Glauben nicht im Weg steht.
Halleluja. Aha, genau.
So, das war zwar eine schwierige Zeit, auch jetzt mit Kindern, natürlich ist das nicht schön, aber wenn er noch bei mir wäre, dann denke ich auch nicht, dass ich jetzt noch im Glauben wäre, weil da zu viel Einfluss einfach wäre, von Anfang an. Und dann wäre ich, glaube ich, nicht jetzt so mit dem Herrn, wie ich jetzt bin, ne?
Ja,
so ist das, macht der Herr halt auch solche Wege, so wie du das gesagt hast, damit man einfach mit ihm bleibt.
Halleluja, ja. Das ist ein ganz starker Beispiel von dem Preis, was du jetzt ganz persönlich bezahlt hast, ne? Ja, gut, Halleluja, ja, vielen Dank.
Ja, also die Kinder leiden zwar, dass der nicht da ist, aber der Herr fängt die immer wieder auf.
Halleluja, Halleluja.
Ja, das ja. ist ein
hoher
Preis, genau,
ist ein hoher Preis. Und Jesus sagt ja auch in seinem Wort, also das kann man jetzt ja auf alles Mögliche beziehen. Er sagt das jetzt so zum Beispiel auf das Beispiel Familie, aber er sagt hier, wer seine Mutter oder seinen Vater oder seine Tochter oder so mehr liebt als mich, der ist meiner auch nicht würdig. Das heißt, er erwartet auch von uns, dass wir auch bereit sind, die Sachen aufzugeben. Unsere Familie auch hinter uns zu lassen. Weil er sagt, hier, ich mache alles neu. Und er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er will nicht, auch nicht mehr unbedingt, dass wir an dem alten Leben festhalten. An den alten Gewohnheiten, an den alten Beziehungen, an den alten Freunden. Sondern er hat uns sehr bewusst auserwählt, dass wir seine Kinder werden, damit wir ein neues Leben mit ihm führen für ihn.
Halleluja, Amen. Ja, so ist es.
Wir haben zwar alle drunter gelitten, aber im Endeffekt war das
jetzt bin ich dankbar dafür, dass der Herr unser Weg so geleitet hat, wo wir jetzt sind. Ne? Und wir haben jetzt ein ewiges Leben. Davor hatten wir kein ewiges Leben.
Nein, weil sie bin ich tot.
Gut, ja, Halleluja. Danke für eure Beiträge. Ja, hier auf der Seite 21 unten habe ich so einen Satz. Es dreht sich nicht mehr um die Frage, wie kann ich mich verwirklichen, sondern wir widmen unsere Ressourcen dem Reich Gottes. Ne? Die Menschen ohne Jesus, die haben dieses Ziel, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst irgendwas auf sich selber zu machen. Und wir stellen uns Gott zur Verfügung, dass Gott aus uns macht, was er will. Wir opfern uns selber. Wir opfern unsere eigenen Ziele. Und das ist der Preis der Jüngerschaft oder einer der Preise der Jüngerschaft. Hier Matthäus 6, 33 auf der nächsten Seite, sehr bekannt. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Halleluja. Halleluja. Ja, ein wichtiger Punkt bis ans Ende. Jesus hatte viele Menschen um sich, Tausende manchmal, aber nur die 12 sind bis ans Ende, bis zum Moment, wo es um Leben und Tod ging, dann blieben nur die 12 mit Jesus. Und so sollen wir auch nachdenken, bis wohin sind wir bereit, mit Jesus zu gehen. Und das Richtige ist, wenn wir bis zuletzt mit ihm bleiben. Hebräer 3, 14. Wir gehören erst wirklich zu Christus, wenn wir die Zuversicht, die uns am Anfang geschenkt wurde, bis zum Ende unerschütterlich festhalten. Halleluja. Halleluja. Amen. Ja. Gut, Jesus zu folgen heute auf Seite 22. Ja, natürlich war für den Jüngern vor 2000 Jahren Jesus zu folgen jetzt ein ganz konkretes Wort. Hieß einfach, ja, Jesus hinterher laufen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie übertragen wir das auf unsere Realität. Da Jesus jetzt nicht leiblich unter uns ist, müssen wir uns fragen, ja, wie übertragen wir das? Und was, ich habe hier 7 Punkte genannt, die für die Jünger bedeutet, Jesus nachzufolgen. 1, ihr Geschäft aufgeben. 2, alles hören, was Jesus sagte und lehrte. 3, mitgehen, wohin er ging. 4, an seiner Seite zu sein, seine Gegenwart zu erfahren. 5, ihm zu gehorchen. 6, ihm nachzuahmen. 7, Kraft und Autorität von ihm zu bekommen. Und diese 7 Punkte möchte ich jetzt übersetzen auf unsere Realität, auf unser Leben. Was es heute bedeutet, das Geschäft aufgeben, ne? Das haben wir schon gesehen, aber das heißt für den einen oder den anderen eine Job- oder Berufsänderung, aber es heißt auch die Art und Weise, wie man arbeitet. Als Christ arbeitet man anders als früher. Früher hat man selbst entschieden, welchen Beruf man wollte und wie man gearbeitet hat. Aber jetzt kann man nicht das eine und nicht das andere selbst entscheiden, sondern Jesus zeigt uns, welchen Beruf er möchte, dass wir haben und wie wir es ausführen sollen. Interessant ist der letzte Satz hier in diesem ersten Abschnitt von der Seite 23. Er ist unser Versorger und bestimmt selbst, welches Mittel er benutzen möchte, um es zu gewährleisten. Ganz, ganz stark. Dieser Satz müsst ihr fest in euch behalten. Gott ist unser Versorger, nicht unser Arbeitsgeber, nicht das Arbeitsamt und nicht die Kasse so und so, sondern Gott ist unser Versorger. Und er hat verschiedene Methoden, um das zu gewährleisten. Er ist für uns verantwortlich und er kann selber entscheiden, wie er das macht. Nicht mein Arbeitsgeber ist der das Brot auf meinen Tisch legt. Er ist nur ein Mittel. Mein Arbeitsgeber ist nur ein Mittel, der Gott benutzt. Und natürlich bin ich dankbar, dass ich einen Arbeitsgeber habe und so. Ich bete für ihn, etc., etc. Aber wir sollen aufpassen, wie wir das sagen, wie wir darüber denken. Es Die Menschen ohne Jesus, die glauben, dass sie alles aus eigener Kraft bekommen. Oder sie denken, dass der Arbeitsgeber ihnen das Geld gibt. Aber wir denken anders. Okay, Jesus nachzufolgen, Punkt Nummer 1. Jetzt Punkt Nummer 2. Die Jünger haben gehört, was Jesus gesagt hat und gepredigt. Wie können wir das heute machen? Ne? Verschiedene Wege. Zuerst die Predigt des Evangeliums sollen wir suchen in einer Gemeinde. Sein Wort lesen, tun, was da drin steht. Und auch durch den Heiligen Geist zeigt uns Gott vieles oder erklärt uns die Bibel und so weiter. Hören, was Jesus sagt und lehrt. Jesus ist nicht körperlich unter uns, aber trotzdem hören wir seine Stimme und hören wir seine Ratschläge oder seine Gebote durch die Predigt. Nummer 3. Mitgehen, wohin er ging. Die Jünger hatten Jesus leiblich vor ihnen und gingen immer mit Jesus. Aber heute gibt es fortgeschrittenen heiligen Männer und Frauen Gottes, die Jesus vertreten. Wie gesagt, sie handeln im Namen Gottes. Sie sind unsere Vorbilder und wir können von ihnen lernen und sie nachahmen. Paulus hat gesagt, sei meine Nachahmer, wie ich von Jesus Nachahmer bin. Und das gleiche Prinzip gilt heute. Ich zum Beispiel habe einige Männer und Frauen Gottes, die ich nachahme. Teilweise ganz bewusst, wo ich sage, so einer möchte ich auch werden. Und so einer oder so eine möchte ich auch werden. Oder bestimmte Eigenschaften, die sie hatten. Ihr geistliches Leben, ihr Gebetsleben und die Arbeit, evangelistische Arbeit oder Lehrdienst etc. Als Vorbilder, als Menschen, die mit Gott gewandelt sind. Punkt Nummer 4, an seiner Seite zu sein, seine Gegenwart zu erfahren. Das Leib Christi heute ist die Gemeinde. Und wenn wir die Gemeinde besuchen, dann erfahren wir die Gegenwart des Herrn in den Geschwistern. Und natürlich erfahren wir die Gegenwart des Herrn auch in unseren Herzen, im Geist, weil er in uns lebt. Das ist auch der Punkt Nummer 5. Wie kann man heute seine Gegenwart erfahren? Indem man ihn zu sich einlädt in sein Herz und Leben. In der Bekehrung machen wir das. Jesus, komm in mein Herz. Jesus, leb in mir. Nummer 6, ihn nachzuahmen. Wie kann man heute Jesus als Vorbild haben? Habe ich hier genannt, 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Ja? Ihn ähnlich zu werden, sein Charakter aufnehmen, nachdenken, was er getan hat, die Art und Weise, wie er die Menschen behandelt hat. Punkt Nummer 7, Kraft und Autorität von ihm zu bekommen. Gott schenkt uns Kraft und Autorität auch heute. Ups. Autorität, Kraft und Autorität. Ja, wer hat Kraft und Autorität in dieser Welt? Ich sage mal so, die großen Politiker, die haben viel Autorität, viel Macht, um Sachen zu entscheiden, Sachen zu machen in diesem Land. Warum? Weil die Menschen wollen, dass diese Politiker dieses Land regieren und organisieren. Ich nehme das als Beispiel. Gott schenkt uns Autorität, weil er möchte, dass wir Sachen machen. Autorität und Macht. Wo liegt der Unterschied zwischen Autorität und Macht? Ein Mann, der auch so ein Vorbild für mich ist, ein Pastor aus Südbrasilien, der über mehr als 400 Gemeinden leitet, der hat mir ein Beispiel genannt, zu unterscheiden zwischen Macht und Autorität. Er hat benutzt das Bild eines Polizisten. Eines Polizisten hat die Autorität, eine Waffe zu benutzen. Wir haben diese Autorität nicht. Uns ist es nicht erlaubt, eine Waffe zu benutzen. Aber ein Polizist hat die Autorität, eine Waffe zu benutzen. Und wenn ein Verbrecher den Polizisten vorbeirennt Und er weiß, jetzt muss ich schießen, jetzt muss ich diese Waffe nehmen und schießen. In diesem Moment übt er die Macht aus, die seiner Autorität entspricht. Das heißt, es gibt die Autorität, er darf das tun, und es gibt die Macht, er kann das tun. Ja, er könnte die Autorität haben, eine Waffe zu benutzen, aber die Waffe gar nicht dabei haben. Dann hätte er die Macht nicht, er hätte die Autorität, aber nicht die Macht. Aber wenn er die Waffe hat, dann hat er auch die Macht, ne, das zu tun. Das ist ein Beispiel. Gott schenkt uns die Autorität und auch die Macht. Gott sagt uns, ihr dürft Kranken heilen, ihr sollt Kranken heilen. Das heißt, wir haben die Autorität. Aber dann, wenn wir jetzt vor uns einen Kranken haben, dann sollen wir ihn auch heilen. Das heißt, die Macht ausüben. Ist ein kleiner theoretischer Unterschied zwischen Macht und Autorität. Und so, weil viele sagen, ja, aber was soll ich tun, was soll ich tun und so weiter. Aber sollen wir die Bibel lesen und da drin lesen, was alles uns Gott befohlen hat. Und dann sollen wir es auch tun. Das heißt, also, ausüben, was da drin steht.
Also das, unterbreche ganz kurz, es ist ja, der Herr gibt uns ja die Autorität, Blinde sehen zu machen, Kranke zu heilen und all sowas. Weil man viele sagen, ja, das war nur so in der Apostelgeschichte und das wird heutzutage nicht mehr gemacht. Aber das steht da ja drin, dass er uns ja die Macht und die Autorität gibt und das gilt ja auch heute.
Ach, du meinst aber den Vers mit Dämonen austreiben, später.
Lass uns da eine Unterscheidung machen zwischen Heilung von Kranken und Dämonen austreiben. Da müssen wir eine Unterscheidung machen. Das sind zwei ganz verschiedene Themen. Das Thema Krankenheilung. Das werden wir auch im Heft Nummer 3 besprechen. Oder das haben wir im Heft Nummer 3 besprochen. Ich weiß nicht, welche von euch dabei waren, als wir das besprochen haben. Aber diese Geschichte, dass bestimmte Sachen heute nicht mehr gelten und so weiter, das sind Erfindungen. Erfindungen von religiösen Menschen, weil ihre Kirchen kraftlos sind, weil ihre Kirchen da solche Sachen nicht passieren. Und dann fragen sich viele Menschen, ja, aber warum geschehen diese Sachen in eurer Kirche nicht? Und dann machen sie die berühmte Flucht nach vorne. Ja? Sie sollten eigentlich erkennen und Buße tun und sagen, ja, weil wir nicht glauben, ne, das wäre die Wahrheit, wir nicht glauben, sollten sie erkennen, die tun das nicht und sagen, es gibt sie nicht mehr, ne, und so, und suchen dann in der Bibel und hacken in der Bibel so weit, bis sie irgendwie einen Bibelvers finden, die sie dann biegen und drehen und wenden, um das zu benutzen, um das zu untermauern, diese Idee, ne. Weil diese Gemeinden tot sind, geistlich tot sind. Aber wir sind eine lebendige Gemeinde. Wir glauben an die Bibel, so wie sie ist, so wie Jesus gesagt hat. Und die Kraft Jesu ist immer die gleiche. Die Liebe Jesu ist die gleiche. Weil die Liebe Jesu ist der Motor seiner Heilungen. Jesus hat Menschen geheilt, weil er sie geliebt hat. Und Jesus liebt Menschen heute weiter. Und darum heißt, warum würde er Menschen nicht mehr heilen, wenn er noch die Menschen liebt. Und er ist doch der gleiche. Er hat sich nicht geändert. Er hat seine Kraft nicht verloren. Das heißt, Jesus heilt weiter. Aber was fehlt dann? Es fehlt Glaube. Es fehlt Glaube sowohl von der Seite der Christen, auch von der Seite der anderen, die Kranken, von den Kranken. Die glauben auch sehr oft nicht. So zum Beispiel die in Nazareth, ne? Jesus konnte sie nicht heilen, obwohl Jesus den Glauben hatte, um die zu heilen. Aber die Menschen dort hatten nicht den Glauben, um geheilt zu werden. Ist auch wichtig. Sowohl der heilt, wie auch der Kranke müssen Glauben haben. Und wenn die zwei Sachen nicht stimmen, dann passiert auch Heilung nicht. Und da gibt es auch andere Gründe, warum Heilung manchmal auch nicht passiert und so weiter. Aber Heilung passiert. Ja, das kann ich hier en masse bezeugen, ne? Weil wir das sehr oft erlebt haben, quasi jeden Tag. Die Wunder Gottes, nicht Heilung, weil wir jetzt nicht jeden Tag krank waren, aber in anderen Wundern haben wir jeden Tag erlebt, weil Gott uns immer Probleme erlaubt und dann beten wir und dann bekommen wir auch die Antwort. Und so ist ein Leben eines Christen. Es gibt immer Spannungen und dann beten wir und dann gibt Gott die Lösung. Und das geschieht jeden Tag oder öfter oder jede Woche, weil Gott lebendig ist. Ja, er ist der Gleiche. Entschuldigung?
Genau. Ich habe nur gesagt, und wenn ich auch immer gleich was passiert, nicht aufhören zu beten und immer weiter beten. Nicht entmutigen lassen, weil der Feind will entmutigen. Immer weiter beten. Das ist meine Erfahrung. Weiter beten.
Aha.
Ja, weil manchmal ist das so, man hofft dann irgendwie, dass dieses Problem von heute auf morgen gelöst wird, so quasi so ein Gott ist ein Zauberer oder so, keine Ahnung, dass er das hat, kann er ja auch, er kann das ja auch, aber nach seinem Willen soll es geschehen, nicht? Es soll ja nicht nach unserem Willen, weil wir denken, es muss jetzt heute sein, aber vielleicht denkt der Herr nicht so, ne? Und das ist, und dann hören viele auf zu beten und sagen, ach nee, das klappt dir dann eh nicht und die haben Geduld dann nicht, dann sind die nicht geduldig und harren nicht auf den Herrn, ne? So.
Ja, und meine Erfahrung ist, dass man auch lernt im Laufe der Zeit, den Wille Gottes auf die Stimme Gottes zu hören und entsprechend zu beten. Weil Jesus hat gesagt, alles, was ihr mir in meinen Namen bittet, werde ich euch geben. Sehr interessanter Satz. Was heißt in meinen Namen, habe ich erklärt, als Vertreter Jesu. Das heißt, wenn wir vor Jesus gehen, als seine Vertreter, dann wird er uns die Sachen geben. Aber das Problem ist, dass wir vieles bitten, was er gar nicht geben will. Und dann, wenn wir vor ihm gehen und Sachen bitten, die er nicht uns aufs Herz gelegt hat, dann gibt er uns das auch nicht. Zuerst muss er uns die Sachen aufs Herz legen, dass wir die dann danach bitten. Das heißt, wir müssen zuerst beten, dass Gott uns zeigt, was er uns geben will. Und nachher beten wir das und dann gibt er uns. Versteht ihr? Das sind zwei Schritte im Gebet. Ja? Darum ist wichtig, wenn wir jetzt beten, dieses Gefühl entwickeln, ist das, was ich jetzt bete, der Wille Gottes? Will Gott, dass ich das bete? Ja? Und im Laufe der Zeit entwickelt man das, so dass ich das heute bezeugen kann, dass Gott sehr schnell antwortet. In unserem Leben antwortet Gott sehr schnell. Ich könnte hier vieles erzählen, aber da würde ich so in einen persönlichen Bereich reingehen, was ich jetzt nicht offenlegen möchte, weil es auch viel mit Finanzen zu tun hat und so weiter, was nicht so toll ist, sagen wir so, über solche Sachen zu erzählen. Das hat in diesem Fall nicht sehr viel mit Heilungen zu tun, aber mit anderen Bereichen, die auch sehr kompliziert sind. Aber das kann ich bezeugen, dass Gott sehr schnell beantwortet. Zum Beispiel in letzter Woche haben wir das Kindergeld nicht bekommen. Und dann haben wir dort angerufen und gefragt, ja, warum haben wir das Kindergeld nicht bekommen? Dann haben die gesagt, ja, weil ihr ein Formular so und so nicht gefüllt habt. Und dann hatten wir nur noch 60 Euro für das Seminar. Zwei Tage vor dem Seminar hatten wir nur 60 Euro, um alles zu kaufen, die ganze Verpflegung und alles. Und dann wurde es wirklich eng. Dann haben wir gebetet und Gott hat das Geld geschickt von einer anderen Seite, was wir gar nicht gedacht hätten, gar nicht erwartet hätten. Ne? Das ist nur ein Beispiel, aber das passiert sehr oft mit uns, solche Sachen. Ne? Ja, ein Zeugnis, es ist einfach ein Zeugnis. Gut.